ARD. Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Ja, guten Morgen und willkommen am Donnerstag. Wach und wichtig heute mit der Hoffnung, dass in Gaza Geiseln freigelassen werden und dann eine Feuerpause eintritt, auch wenn diese Vereinbarung vergangene Nacht nochmal verschoben wurde. Und wir mit einem Kommentar zum Zucker, denn eine Steuer auf Zucker könnte laut neuer Studie Milliarden Euro einsparen. Ob das eine gute Idee wäre, kommentiert Stefan Kuzmani vom Spiegel. In der Tagesvorschau feiern wir Thanksgiving und den Kalli und wir beginnen jetzt mit vielen fehlenden Milliarden.
Haushalt. Macht keinen Spaß, muss aber gemacht werden. Nicht nur zu Hause, sondern auch in der Politik. Aber das aktuelle Urteil des Bundesverfassungsgerichts blockiert die Haushaltsplanung. Gelder, die zur Bekämpfung der Corona-Krise gedacht waren, dürfen nicht anders eingesetzt werden. Das stellt die Ampel vor große Herausforderungen, meint auch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil.
Das ist insgesamt, da will ich gar nicht drum herum reden, eine enorme Bewährungsprobe jetzt auch für die Regierung. Das braucht jetzt schnell einen Haushalt, aber lieber eine Woche, zwei Wochen länger drüber reden und die richtigen Entscheidungen treffen, als dass man jetzt zu schnell handelt und nachher dann vielleicht doch Fehler macht.
Die Ampel steckt in einer doppelten Haushaltskrise. Für 2023 will sie nun wohl nachträglich die Schuldenbremse aussetzen. Und was aus dem Haushalt 2024 wird, ist noch völlig offen.
Wie sich die Regierung aus dem verfahrenen Haushalt befreien will, darüber spreche ich jetzt mit Sven-Christian Kindler. Er ist haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Guten Morgen, Herr Kindler.
Schönen guten Morgen, Herr Böttcher.
Die FDP will an der Schuldenbremse festhalten und schlägt Kürzungen im Sozialen vor. Die SPD will erneut die Notlage erklären. Welche Idee haben die Grünen?
Ich glaube, dass es jetzt sehr zentral ist, dass wir gucken, was wir mit dem Klima- und Transformationsfonds machen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, so geht es nicht. Und unsere Aufgabe als Koalition und Regierung ist es jetzt zu zeigen, wie es denn geht und wie es finanziert werden kann. Worüber wir reden, sind ja zentrale Programme für Industrie, Mittelstand, Handwerk, für die Stahlindustrie, für Gebäudesanierung, für die Chemieindustrie. Und daran hängen 100.000 Arbeitsplätze und es wäre fatal, wenn wir jetzt eine brutale Sparpolitik machen würden. Gerade in Zeiten, wo die Gesellschaft polarisiert ist, dürfen wir jetzt nicht Sozialleistungen wegkürzen. Jetzt, ein Vorschlag, der diskutiert wird, auch von uns und den wir schon lange fordern als Grüne, ist, dass wir die Schuldenbremse im Grundgesetz reformieren, sie mit einer Investitionsregel ergänzen, um eben Zukunftsinvestitionen auch kreditfinanziert zu finanzieren, damit nachfolgende Generationen auch einen wichtigen Kapitalstock haben und Vermögen haben. Es bringt eben nichts, wenn man eben nachher nur auf die Schuldenseite guckt. Man muss auch gucken, hat man nachher die wichtigen Investitionen getätigt. Und das kann man sehr gut über Kredite machen, so wie es auch Unternehmen auch ständig machen, über Fremdkapital Investitionen finanzieren.
Eine Idee ist ja auch rückwirkend für 2023 und für 2024 eine Notlage zu erklären. Das muss man aber sehr gut begründen und nicht mit, wir haben da nicht aufgepasst. Wie würden Sie es denn begründen?
Also wir haben ja den Wirtschaftsstabilisierungsfonds eingesetzt und um den geht es jetzt bei der Notlage 23. Und klar ist, dass die Folgen des Russlandkrieges und auch die Folgen der fossilen Energiekrise und des Inflationsschocks, den wir erlebt haben, natürlich 23 sehr präsent waren. Und deswegen aus meiner Sicht man sehr gut darlegen kann, dass man auch 2023 Notlage erklären kann. Und noch 2024 wissen wir, dass wir noch massive Auswirkungen haben aufgrund des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs auf die Ukraine, aufgrund der Inflationssituation, aufgrund der Auswirkungen auf den Energiemärkten. Wir sind ja leider nicht in einer Normalsituation. Das würden wir uns alle wünschen, aber wir merken noch, dass wir in multiplen Krisen sind. Und das hat natürlich auch massive finanzielle Folgen, sowohl 2023 als auch 2024.
Man könnte ja auch mal an sehr teure Subventionen ran, also Flugbenzin oder Dienstwagenpauschale. Was halten Sie davon?
Das wäre sehr richtig und dafür werben wir Grüne seit Jahren. In der Opposition, jetzt auch in dieser Koalition, es ist nicht verständlich, warum zum Beispiel dann irgendwie Kerosin bei Inlandsflügen subventioniert wird, warum schwere Dienstwagen subventioniert werden. Es ist auch nicht verständlich, warum der Diesel subventioniert wird mit Steuergeldern. Es gibt viele Bereiche, wo man gerade bei den klimaschädlichen Subventionen rangehen sollte und die endlich abbauen sollte. Das wäre gut für den Haushalt und gut fürs Klima und auch gut übrigens für die Wettbewerbssituation von Unternehmen, die heute schon ökologischer und nachhaltiger wirtschaften und die dann Probleme haben gegenüber ihren fossilen Konkurrenten.
Gehen Sie denn bei möglichen Kürzungen im sozialen Bereich und beim Klimaschutz mit, um diese Koalition nicht platzen zu lassen?
Es gibt ja Vorschläge von der Union, zum Beispiel beim Bürgergeld zu kürzen, also bei den Menschen, die am wenigsten haben in unserer Gesellschaft, die am ärmsten sind. Gleichzeitig sind die Erhöhungen, die wir jetzt beim Bürgergeld zum Beispiel machen, eine Folge des Urteils vom Bundesverfassungsgericht, weil es um das soziokulturelle Existenzminimum geht, das das Verfassungsgericht festgestellt hat. Was ich nicht finde, dass die Union machen kann, ist einerseits sagen, da berufen wir es auf Karlsruhe, wie beim Urteil zum Klimatransformationsfonds, und beim Frage des soziokulturellen Existenzminimums berufen wir uns nicht darauf. Man muss das Verfassungsgericht in eine Entscheidung ernst nehmen.
Aber Herr Kindler, die Union ist nicht in der Koalition drin. Also meine Frage ging eher daran, wohin lassen Sie sich drängen von der FDP? Wo ist Ihre grüne Schmerzgrenze? Was machen Sie nicht mit?
Ich halte nichts davon, jetzt über Kürzung von Sozialleistungen zu reden. In diesen Zeiten haben viele Menschen Sorgen um ihr Einkommen. Wir haben eine massive Inflation gesehen in den letzten Jahren. Das hat besonders Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen betroffen. Deswegen glaube ich, das ist nicht der richtige Weg, jetzt über Sozialleistungskürzungen zu reden. Das wird auch wirtschaftlich uns weiter schwächen, weil die Binnenkonjunktur damit nach irgendwie auch Schaden nehmen würde. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt nicht in so eine schwere Wirtschaftskrise reinsparen, sondern wir müssen jetzt zeigen, wie wir die wichtigen Programme für Wirtschaft, für Klimaschutz, für Arbeitsplätze gerecht finanzieren.
Wie die Grünen die Haushaltskrise bearbeiten und beenden wollen, hat uns Sven-Christian Kindler verraten. Er ist haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Bundestag. Vielen Dank, Herr Kindler.
Vielen Dank auch.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Donnerstag, der 23. November 2023. Wir gratulieren einem ehemaligen Fußballfunktionär und immer noch gern gesehenen Gast im Fernsehen, weil er eben so unterhaltsam ist. Zum Beispiel, als er einst im Live-Talk über den Fußball-Weltverband lästerte.
Schluss aus, Nikolaus. Auch wenn in diesen, bestimmten Ländern der Papa Zaren hat und der Sohn das unterschreiben muss. Nur eins. 6 Jahre brauchen die von der FIFA und dann noch Kass, um das festzustellen. Da muss ich ja nochmal
im Theater her.
Und das auch klar ist.
Ja, zu seinen Markenzeichen, die ihn in der Öffentlichkeit auch über den Fußball hinaus bekannt machten, gehören sein, wie gehört, starker rheinländischer Dialekt und bis zum Jahr 2020 auch sein Gewicht von bis zu 180 Kilogramm. Und dann?
Ich habe mir eine Magenverkleinerung, also so einen sogenannten Magenbypass verpassen lassen und habe mich dann praktisch halbiert. Das war irgendwo an der Zeit, ich habe schon 20 Kuren gemacht und Training mit Joey Kelly, 30 Kilo abgenommen, 40 drauf. Dann hatte ich irgendwann die Schnauze voll und das hatte dann den großen Erfolg.
Und heute wird er der Kalli, 75 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch an Rainer Kallmund und wir gratulieren einer US-Sängerin und Gitarristin. Alison Mosshart ist Mitglied der britisch-amerikanischen Indie-Rock-Band The Kills. Heute wird sie 45 Jahre alt. Happy Birthday.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Heute ist Thanksgiving. Wir werden also Bilder wiedersehen von der traditionellen Thanksgiving-Parade in New York. Seit 160 Jahren ist es ein gesetzlicher Feiertag in den USA. Üblicherweise treffen sich Familien und Freunde zu einem großen Festessen. Der Freitag wird meist als Brückentag genutzt. Dadurch entsteht dann ein verlängertes Wochenende und das gilt als eine der verkehrsreichsten Reisezeiten des Jahres. Thanksgiving bedeutet mindestens 4 unterrichtsfreie Tage für Schulen und Hochschulen in den USA.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Werden heute 2 mutige Lehrkräfte und ein Pfarrer ausgezeichnet. Der Förderkreis Denkmal für die ermordeten Juden Europas e.V. vergibt den Preis für Zivilcourage gegen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Rassismus gemeinsam mit der jüdischen Gemeinde zu Berlin an die Lehrerin Laura Nickel und den Lehrer Max Teske von der Schule in Burg im Spreewald sowie an Pfarrer Lukas Pellio aus Spremberg. Nickel und Teske hatten Anfang April einen Brandbrief über die unerträglichen rechtsextremistischen Vorfälle an Schulen in Brandenburg geschrieben. Außerdem haben sie gemeinsam mit Pfarrer Lukas Pellio das Bündnis Schule für mehr Demokratie gegründet. Darin engagieren sich mittlerweile 50 Mitglieder.
Im Namen des Volkes.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin verhandelt heute über Klagen von Umweltorganisationen für Maßnahmen der Bundesregierung zum Klimaschutz. Die Deutsche Umwelthilfe und der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland fordern von der Bundesregierung Sofortprogramme, die die Einhaltung der im Klimaschutzgesetz festgelegten Jahresemissionsmengen in den Sektoren Gebäude und Verkehr für die Jahre bis 2030 sicherstellen.
Ausgezeichnet.
Heute verleiht der Verein zur Förderung der Popkultur im Kino im Kolosseum in Berlin zum inzwischen 7. Mal den Preis für Popkultur. Es gibt Ehrungen in insgesamt 10 Kategorien sowie einen Sonderpreis für das Lebenswerk und auch jede Menge Live-Musik. Beim Preis für Popkultur treffen jährlich Künstler auf Vertreter und Unterstützer der deutschen Popkulturszene. Gemeinsam wollen sie zeigen, wie bunt und spannig hiesige Musik abseits des Mainstreams ist. In der Kategorie Lieblingskünstlerin bzw. Lieblingskünstler sind nominiert Kro, Claudie June, Leaning, Nina Chuba und Peter Fox.
Und auf keinen Fall vergessen.
Voraussichtlich wird heute die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft der Lokomotivführer nachgeholt. Bei der ersten Runde am 9. November legte die Bahn überraschenderweise ein Arbeitgeberangebot vor. Die zweite Verhandlungsrunde war ja ursprünglich schon für die vergangene Woche angesetzt, wurde aber von der Bahn abgesagt, nachdem die GDL kurzfristig für den vergangenen Donnerstag und Freitag zum Bahnstreik aufrief. Etwa 34 Kilo Zucker ist jeder Deutsche und jede Deutsche pro Jahr. Denn egal ob in Kuchen, in Getränken, in Ketchup und sogar im Brot, Zucker steckt in fast allen Lebensmitteln, die wir konsumieren. Und das, obwohl er erwiesenermaßen ungesund ist, wie Ernährungsmediziner Matthias Riedel bestätigt.
Es ist eine der größten Gefahren in unserer Ernährung. Und man kann sagen, Zucker ist Gift. Wir müssen das begreifen. In der chronischen Anwendung wird Zucker zum Gift und macht uns krank.
Eine neue Studie legt jetzt dar, dass Deutschland Milliarden Euro sparen könnte, wenn es eine Zuckersteuer für Softdrinks einführen würde. Die könnte unser Gesundheitssystem nämlich entscheidend entlasten.
Eins ist klar. Der Donnerstagskommentar mit Stefan Kuzmani.
Er ist Autor beim Spiegel. Guten Morgen, Stefan Kuzmani.
Hallo, guten Morgen.
Eine Zuckersteuer für Erfrischungsgetränke, wäre das eine gute Idee?
Das ist doch jetzt schön, weil man kann bei einem aktuellen Thema in diesen finsteren Zeiten einfach mal enthusiastisch Ja sagen. Und das mache ich doch gerne. Ja, so eine Zuckersteuer auf Softdrinks ist eine gute Idee. Ja, vielleicht. Also halt, Moment, da schleichen sich jetzt schon wieder Zweifel ein. Also erstmal positiv bleiben, ja. Die Vorteile liegen ja auch auf der Hand. Also Softdrinks sind ungesund. Wir könnten durch eine solche Steuer den Konsum drücken und damit nicht nur jede Menge Steuern einnehmen, sondern auch jede Menge Geld im Gesundheitssystem einsparen, weil viele Leute gar nicht mehr krankhaftes Übergewicht hätten oder Diabetes bekommen würden, wenn sie weniger oder noch besser gar keine Softdrinks mehr trinken würden. Die Studie, die jetzt da aktuell vorliegt, rechnet es ja vor. Wenn die Menschen nur ein paar Gramm weniger Industriezucker pro Tag zu sich nehmen würden, würden sie nicht so oft krank, könnten also mehr arbeiten und bräuchten im höheren Alter weniger häufig Insulinspritzen. Und die Kinder, um die es in dieser Studie erstmal gar nicht ging, aber die hätten weniger Karies, das belegen andere Studien. Bis zu 16 Milliarden Euro ließen sich mit so einer Abgabe in den kommenden 20 Jahren einsparen. Und ich meine, in den letzten Tagen irgendwo gelesen zu haben, dass der Staat ja doch gerade etwas mehr Geld gebrauchen könnte. Also der gesundheitliche Effekt würde sich nicht nur darüber ergeben, dass wohl viele Menschen weniger Softdrinks kaufen und saufen würden, wenn sie deutlich teurer wären. Die Getränkehersteller würden im Gegenzug ihre Rezepturen anpassen, also weniger Zucker verwenden, damit sie der Zuckersteuer entkommen. In anderen Ländern hat es auch schon geklappt. Großbritannien ist hier ausnahmsweise mal ein Vorbild. Aber warum eigentlich bei den Softdrinks stehen bleiben? Zucker ist ja praktisch überall drin, insbesondere in industriell hergestellten Lebensmitteln, insbesondere in solchen, die für Kinder beworben werden. Es wäre doch wirklich vernünftig, wenn wir wenigstens diesen Süßkram zurückdrängen könnten. 15% der Kinder in Deutschland sind übergewichtig und das ist zu viel. So, und jetzt kommt das Aber. So gut und richtig die Idee auch ist, es wird keine Zuckersteuer geben, das können wir vergessen. Ich muss da gar nicht darauf verweisen, dass es natürlich schon politische Initiativen dafür gibt, den Zucker zu reduzieren. Kann sich keiner daran erinnern, aber erst im Sommer hat sich der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir dafür ausgesprochen, mal wieder. Es bleibt aber bei der Forderung, umgesetzt wird nichts. Denn raten Sie mal, wer in der Koalition gegen eine Zuckersteuer ist? Die FDP. Und wer sowieso dagegen ist? Die Zuckerhersteller und die Lebensmittelhersteller. Und die sagen, dass es sich doch alles viel besser mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung regeln ließe. Ich zitiere da mal einen Lobbyisten. es ist besser, man überlässt es den Unternehmen, die haben die Expertise und die setzen das um. Also wörtliches Zitat, ja genau, so einfach ist das. Da braucht es doch dann auch gar kein Gesetz. Der größte Feind einer Zuckersteuer ist aber nicht die FDP oder die Industrie, der sind wir schon selbst. Man stelle sich einmal vor, was in diesem Land los wäre, wenn man den Leuten den Zucker wegnehmen würde. Klar, hat niemand vor, aber genauso würde das diskutiert, wissen wir doch. Wir sind alle Zuckerjunkies. Und wenn auch nur der Eindruck entsteht, dass wir nicht mehr so billig an unseren Stoff kommen, dann wird die Quengelei größer als an jedem Supermarktregal an der Kasse. Zucker ist Liebe, ist der Slogan einer ein paar Jahre alten Kampagne der Zuckerhersteller. Und das muss man denen schon lassen, der Spruch passt. Von klein auf wird in unserer Gesellschaft Süßes mit Zuneigung verbunden. Vom ersten Eis über das Bonbon von der Oma bis zu den Weihnachtsplätzchen. Alles Gemütliche, Heimelige, Liebevolle ist bei uns zuckersüß. Erst wenn eine Mehrheit irgendwann sagt, so, jetzt ist Advent, jetzt machen wir es uns schön bei einem ungesüßten Dinkelkeks gemütlich, erst dann wird sich eine Zuckersteuer politisch durchsetzen lassen. Das wäre aber ein echtes Weihnachtswunder.
Der Donnerstagskommentar mit Stefan Kuzmani vom Spiegel. Vielen Dank.
Sehr gern.
Die Geiselfreilassungen und die Feuerpause sind um mindestens einen Tag verschoben worden. Es müsse noch weiter verhandelt werden zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas. Die meisten Beobachter und Politiker, vor allem aber natürlich Angehörige und Freunde der Geiseln, blicken mit einer Mischung aus Hoffnung und Sorge auf den ägyptischen Grenzübergang nach Gaza. Dort sollen dann wohl morgen zunächst 10 Geiseln von der Hamas freigelassen werden. Anschließend könnte dann eine 4-tägige Feuerpause in Kraft treten. Darauf haben sich beide Seiten unter Vermittlung von Katar und mit Unterstützung der USA und Ägypten verständigt. Wie die israelische Gesellschaft auf die Verhandlungen mit der Hamas blickt, das bespreche ich jetzt mit Gil Yaron. Er ist israelischer Arzt und Journalist und leitet das Büro des Landes Nordrhein-Westfalen für Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Jugend und Kultur in Israel. Guten Morgen, Herr Yaron.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Die Freilassung der Geiseln verzögert sich also. Wie groß ist denn Ihre Hoffnung, dass sie überhaupt zustande kommt?
Im Augenblick gibt es noch keine Indizien dafür, dass dieser Deal geplatzt ist. Alle Aussagen auch aus Amerika und auch aus Israel gehen dahin, dass man sagt, man versucht jetzt nur noch die Details zu finalisieren und dass diese Verzögerung dadurch zustande gekommen ist, dass man halt versucht, alles Mögliche zu tun, um zu verhindern, dass es noch platzt, etwa dadurch, dass versehentlich an der falschen Stelle der Waffenstillstand noch nicht in Kraft tritt und deswegen Geiseln vielleicht verletzt werden oder ähnliches. Also geht es um die letzten logistischen Details und es geht auch zum Beispiel um die Namenslisten. Mhm. Die Hamas hat auch noch nicht alle Namen weitergegeben, wen sie freilassen will. Die Israelis wissen ja bis heute eigentlich noch nicht genau die Identität der Geiseln, die sich in den Händen der Hamas befinden oder ob sie da überhaupt noch leben.
Ja, was ist denn überhaupt bekannt über den gesundheitlichen Zustand der Geiseln?
Ja, ein Teil des Psychoterrors, den die Hamas ja betreibt, ist, dass sie überhaupt keine Informationen über diese Geiseln weitergibt. Deswegen ist ja auch eine der Forderungen der Israelis, dass im Rahmen dieses Gefangenenaustauschs das internationale Rote Kreuz endlich Zugang zu ihnen erhält, dass sie medizinisch versorgt werden, dass die Israelis auch erstmal überhaupt wissen, wer lebt noch, wer ist noch tot und wer befindet sich wirklich bei der Hamas. Wobei ja nicht nur die Hamas Geiseln hat, sondern auch andere palästinensische Organisationen und vielleicht auch überhaupt andere palästinensische Privatleute. Nicht alle Geiseln befinden sich bei Hamas, weil am 7. Oktober nicht nur Hamas-Kämpfer über die Grenze kamen, sondern auch des palästinensischen islamischen Dschihads und ja auch palästinensische Zivilisten, die sich alles nahmen, was sie konnten.
Wie reagiert denn die israelische Gesellschaft auf diesen Deal?
Eine überwiegende Mehrheit im Kabinett hat diesem Deal zugestimmt und ich glaube, das spiegelt auch wieder, wie die Stimmung in Israel ist. Es ist den Angehörigen der Geiseln gelungen, ständig diese Debatte um die Befreiung der Geiseln im Vordergrund zu halten des öffentlichen Diskurses in Israel. Wenn zum Beginn dieser Militäraktion eigentlich noch die Zerstörung der Hamas im Vordergrund stand, hat sich das so entwickelt, dass heute ein großer Teil der israelischen Minister sagt, wir haben noch bis ans Ende aller Zeit die Hamas zu vernichten, aber die Geiseln müssen wir jetzt nach Hause bringen. So ist das jetzt eigentlich zum vornehmlichen Kriegsziel geworden und dem stimmen fast, also ich würde sagen, stimmt eine große Mehrheit der Israelis zu, auch wenn es eine laute und aber kleine Minderheit gibt, die sagt, nein, das ist ein strategischer Fehler, den wir hier begehen.
Jetzt hatten ja auch nicht wenige befürchtet, dass die Hamas und Terrormilizen eine Feuerpause nutzen könnten, um sich mit Treibstoff und Waffen zu versorgen. Wie realistisch ist das denn?
Ich glaube, das ist eine realistische Sorge. Die Israelis haben erstmal Bedenken, dass die Hamas natürlich die Waffenpause nutzen wird, um sich neu zu gruppieren, um neue Fallen aufzustellen, um israelische Soldaten zu überraschen. Wir dürfen nicht vergessen, dass beispielsweise sich bis heute noch immer zwei Leichen von israelischen Soldaten im Gazastreifen befinden, die vor mehreren Jahren während einer solchen Waffenpause von der Hamas verschleppt wurden. So ist sozusagen das Vertrauen, das die Israelis in die Hamas haben, gleich null. Und es wird auch ein Grund haben, weshalb die Hamas gefordert hat, dass beispielsweise Israel seine Aufklärungsflüge im Süden Gazas einstellt während dieser Waffenpause. Das ist natürlich, um sich militärisch neu zu gruppieren.
Sie sind auch Arzt. Abschließend noch die Frage, wie würde eine Feuerpause aus Ihrer Sicht die humanitäre Lage in Gaza verändern?
Die soll natürlich deutlich verbessert werden in dieser Zeit. Die ermöglicht es internationalen Hilfsorganisationen, Hilfslieferungen nach Gaza reinzubringen, dort wirklich die Lage besser einzuschätzen und dort Antworten zu geben, wo sie am dringlichsten notwendig sind. Die andere Angst übrigens noch der Israelis vor einer Waffenpause ist genau das, nämlich dass in dieser Zeit es auch internationale Journalisten und Meinungsmacher nach Gaza schaffen und die werden von dort natürlich fürchterliche Bilder liefern und das wird Israel unter Druck setzen, diese Waffenpause nicht mehr zu beenden. Und das ist ja eigentlich das, was Netanyahu seinem Volk versprochen hat, nämlich dass es nach 4 Tagen weitergeht und die Hamas dann zerstört wird. Ob das möglich sein wird, das ist eine große Frage.
Über die geplante Freilassung von Geiseln und die Feuerpause habe ich mit Gil Yaron gesprochen. Er ist israelischer Arzt und Journalist. Vielen Dank, Herr Yaron.
Schönen Tag noch.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Reinhold Rainer Kallmund, Fußballfunktionär. Nicht die Großen fressen die Kleinen, sondern die Schnellen die Langsamen.
Ende. Der Denkpause.
Die Denkpause also zum heutigen 75. Geburtstag vom Kalli. Haben Sie einen schönen Donnerstag. Bis morgen bei Wach und Wichtig.
Wach und Wichtig. Der schöne Morgen. Montag bis Freitag immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.